Atemweg.
Willkommen bei Atemweg. Willkommen bei unserer vierten Folge im Rahmen des Schwerpunkt Asthma. Wir haben bereits über den neuen GINA Report gesprochen, geschaut, was ist wichtig bei der Erkennung von Asthma, worauf es bei der Therapie ankommt und gehen mit dieser Episode dem Thema Adhärenz auf den Grund. Diese Folge konnten wir in der pneumologischen Fachpraxis von Dr. Justus Deseu in Köln aufzeichnen. Neben Dr. Deseu war auch Sebastian Alsleben, Hausarzt aus Solingen, mit dabei. Rausgekommen ist, wie ich finde, ein spannendes und sehr kurzweiliges Gespräch. Wir steigen ein und Dr. Justus Deseu erläutert zunächst den Begriff Adhärenz.
Also Adhärenz ist auch ein relativ neuer Begriff. Das stimmt schon, dass man da noch nicht so richtig von einer Durchdringung in allen Praxen und allen Krankenhäusern reden kann. Wir haben das früher Compliance genannt. Und Compliance hatte so den Makel, dass man davon ausging, wir Ärzte sagen irgendwas, was jemand zu tun oder zu lassen hat. Und wenn er das nicht macht, ist er non-compliant. Also wenn ich sage, Sie müssen mit dem Rauchen aufhören und Sie rauchen einfach weiter, sind Sie non-compliant. Mhm. Heute hat man ein anderes Menschenbild in der Medizin, nämlich dass ein Mensch sehr wohl selber bestimmen darf, was er tut und was er lässt. Und man bespricht gemeinsam, was denn ein guter Weg ist. Und wenn man sich gemeinsam für eine Therapie entscheidet, nennt man das Konkordanz. Und dann ist die Frage, hält sich jemand an das, was er sich selber vorgenommen hat? Und das ist die Adhärenz. Das heißt, wenn ich zum Beispiel sage, gegen mein Asthma nehme ich jeden Tag ein Spray, das mir hilft, dann gucke ich am Ende, wie oft hast du das denn geschafft und wie oft hat das nicht geklappt. Und das ist dann die Adhärenz, die wir auch messen können.
Die Adhärenz ist einfach vielschichtiger als die Compliance, die wir vorher hatten. Vorher war die Idee, irgendwie wir als Ärztinnen und Ärzte geben etwas weiter an die Patientinnen und Patienten und dann läuft das schon. Und man hat aber einfach gesehen, dass es überhaupt gar nicht gut funktioniert. Und deswegen ist die Adhärenz viel facettenreicher, so wie Justus du es gerade schon erklärt hast. Aber viel, viel besser, wenn wir eben eine Therapietreue erreichen wollen zum Beispiel.
Müssen wir gleich drüber reden, weil das bedeutet ja auch eine Teilung der Verantwortung. Und wer da was tragen kann, sollte, da bin ich ganz gespannt. Immer vor den Aufnahmen setzen wir uns zusammen, um zu erfahren, was unsere ExpertInnen gerne adressieren würden im Podcast. Haben wir auch gemacht mit der Redaktion und mit Ihnen beiden. Und da fand ich es ganz spannend, Herr Alsleben. Sie haben nämlich im Vorgespräch gesagt, wir müssen schauen, bei Ihnen in der hausärztlichen Praxis, da sind viele Betroffene, die sind entweder gar nicht richtig diagnostiziert, also entweder Asthma gar nicht erkannt oder ist es erkannt, aber ist es überhaupt ein Asthma oder nicht richtig eingestellt. Und da war ich ein bisschen überrascht, 2026, dass das so ist. Nehmen Sie uns mal mit, was bedeutet das konkret und warum ist das so?
Ich glaube einfach, weil im pneumologischen Bereich in der Hausarztpraxis noch ganz, ganz viel stiefmütterlich behandelt wird. Man übernimmt die Patienten, zum Beispiel, wenn man jetzt eine neue Praxis hat, die laufen ja erstmal so. Und früher wurde es einfach so eingestellt, dass zum Beispiel jemand Raucher, ah ja gut, dann hat er eine COPD als Beispiel. Jemand hat irgendwie einen Husten, der sieht schon so aus wie ein COPDist oder eine COPDistin, dann ordnen wir die Patienten erstmal so ein, ohne dass richtig Diagnostik läuft. Also da ziehe ich mir den Schuh als Arzt erstmal total an, wenn wir jetzt über Adhärenz sprechen. Also auch, da sind wir irgendwie nicht so richtig adhärent als Ärztinnen und Ärzte. Und ich glaube, das ist der erste Schritt, dass in der Hausarztpraxis einfach zu wenig Diagnostik noch läuft. Wenn wir aber weiterschauen, ist es dann auch, selbst wenn wir mal ein Asthma dann richtig diagnostizieren und das auseinanderdröseln und aufdröseln und sagen, okay, das ist der COPDist, das ist die Asthmatikerin, dann haben wir vielleicht die Diagnose gestellt, die Therapie funktioniert aber immer noch nicht richtig. Ich könnte da zig Beispiele nennen, wo ich Patientinnen und Patienten habe, die mir dann sagen, ja, mir geht's ja gut, ich nimm ab und zu mal das Spray und das ist, sag ich, welches Spray denn? Ja, das Blaue. Und da sind so viele Fragezeichen schon für unsere Folge, die wir heute haben, dass das, glaube ich, für sich schon spricht.
Beim Blauen denke ich an eine Folge, die wir hatten zu Saba Overuse. Und das haben wir schon, ich glaube, 2025 drüber gesprochen. Ja. Und es ist einfach schon lange ein Thema. Das, was Herr Alsleben gerade skizziert hat, ist natürlich in der Fachpraxis ganz anders, oder?
Selbstverständlich. Ja, also ich sage mal so, ich sehe auch eine Bandbreite an Optionen, wie jemand diagnostiziert wird. Und mein Steckenpferd ist zum Beispiel wirklich die Unterscheidung zwischen Asthma und COPD, mhm, und da führen Fragen hin. Also ich muss wirklich die richtigen Fragen stellen, dann bekomme ich Antworten und daraus kann ich erkennen, welche Krankheit ist es. Und dann kann ich auch die richtige Behandlung wählen. Was ich allerdings auch sehe mit dem Thema, es ist nicht richtig diagnostiziert. Ich habe sicherlich jede Woche jemanden hier sitzen, der mir erzählt, er wird den Husten nicht los nach dem Infekt. Er hat schon 4 Antibiotika gekriegt, er hat schon Hustenstill gekriegt, in der Apotheke alles geholt, was es gibt. Und kein Mensch kam auf die Idee, dass dieser Husten in der Nacht nach dem Infekt ein Asthma ist. Und den behandelt man wie Asthma und ist er weg.
Das ist eine wunderbare Steilvorlage für meine nächste Frage. Es gibt Studien, die zeigen, dass die Betroffenen, die Asthma haben, diagnostiziert haben, die sagen, eigentlich läuft bei mir alles prima. Wenn man dann aber nachfragt, haben Sie Beschwerden, dann sagen die ja auch. Und das ist fast numerisch die gleiche Anzahl von Betroffenen. Also das Asthma ist nicht gut kontrolliert, offensichtlich. Wie kann sowas sein? Ich komme da gar nicht hinter.
Ja, es fängt an mit der Erwartungshaltung von allen. Das bedeutet, habe ich als Arzt oder als Ärztin überhaupt die Idee, ich werde bei diesem Menschen erreichen, dass er sein Asthma gar nicht mehr spürt? Oder denke ich mir schon, naja, der hat ja Asthma. Mhm. Und ich erlebe das, ich halte einen Vortrag zum Thema Asthma, ich berichte, dass ein Kind beim Schulsport schlecht Luft kriegt, mhm, und sagt eine Kollegin, ja, das muss ja befreit werden. Muss ja vom Schulsport befreit werden. Mhm. Wieso geht er zum Schulsport? Und da fängt es halt schon an. Wenn ich als Ärztin denke, ein Kind mit Asthma darf ja gar keinen Schulsport machen, habe ich ja gar nicht das Ziel, dass es beschwerdefrei Sport treibt. Mhm. So, das heißt, ein Grund, warum Menschen denken, es muss so sein, ist, weil sie von ihrer Ärztin, von ihrem Arzt diesen Eindruck vermittelt bekommen. Naja, mit Asthma, das werden sie halt immer merken. Dann haben die Betroffenen selber eben auch das Gefühl, naja, ich habe ja Asthma, was wundere ich mich, dass ich im Frühjahr schlecht Luft kriege oder dass ich beim Sport husten muss. Und dieses Ziel zu erreichen, dass man sagt, naja, du merkst dein Asthma gar nicht, weil die Therapie es schafft, dass du beschwerdefrei durchs Leben gehst mit allen Aktivitäten, die du dir vornimmst, muss man eben erstmal formulieren und zwar gemeinsam. Und dann kann man auch sagen, so, und jetzt prüfe ich, wie zufrieden bist du denn mit der Erreichung dieses Ziels. Man sagt so schön, wenn ich weiß, wohin er segeln will, für den weht nie ein guter Wind. Und das heißt, ohne ein gutes Behandlungsziel kann ich auch gar nicht gucken, ob die Behandlung funktioniert.
Und ich glaube auch da, dass in der Hausarztpraxis bei Hausärztinnen und Hausärzten das Problem besteht, dass wir genau diese Erwartung auch noch haben. Und ich hatte das zum Beispiel selber vorher auch. Also ich meine, Justus, mittlerweile sind wir gut befreundet. Bevor ich so viel mit Justus zu tun hatte, mit Dr. Seo, war es einfach so, dass ich genau diese gleiche Glaubenssätze auch hatte. Ich dachte, naja gut, der Patient oder die Patientin ist ja krank. Es ist ja normal, dass sie die Beschwerden noch so hat. Und ich glaube, da kann man den Hausärztinnen und Hausärzten gar keinen Vorwurf machen. Das ist einfach noch gar nicht so angekommen, dass wir eben zum Beispiel eine Patientin, die immer noch Beschwerden hat, aber im Alltag gut zurechtkommt, dass die immer noch nicht gut eingestellt ist.
Ganz wichtiger Hinweis, und das nimmt es ein bisschen auf, was Sie zu Beginn auch gesagt haben, Herr Alsleben. Adhärenz bedeutet auch auf Seite der BehandlerInnen adhärent zu sein. Und hier ist es so eine Mischung aus Awareness, Bewusstsein dafür, aber das kann ja gar nicht funktionieren, das haben Sie ja auch gerade gesagt, Herr Deseo, wenn ich das Ziel gar nicht formuliert habe. Wo soll ich denn dann hinkommen? Das nimmt so ein bisschen vorweg, weil für mich klang das so, als würden die Menschen, und da sind jetzt unterschiedliche Gründe, für ihre Krankheit ertragen, diese Krankheitslast. Das hat ja natürlich dann auch eine Folge auf die Therapie respektive die Therapietreue, oder?
Also es ist oft so, wenn ich mit Menschen rede, die Asthma haben, dass die mir auch erzählen, wie sie das im Alltag lösen, das Problem. Zum Beispiel, ich habe so einen Weg, den gehe ich mit meinem Hund und da gibt es so einen Hügel. Naja, und wenn es kalt ist und ich merke, ich habe so ein enge Gefühl oder es tut auch ein bisschen weh beim Atmen, ja, dann gehe ich halt diesen Hügel nicht, dann gehe ich halt einen anderen Weg. Und jetzt merkt man schon, naja, dieser Mensch, der eben mit seinem Hund spazieren geht, nimmt eben an, dass das Asthma ihn einschränkt und orientiert sich an diesen Einschränkungen und richtet sich damit neu ein. Und dann ist er in Anführungszeichen zufrieden. Das heißt, ich muss eben auch wirklich durch solche Fragen, durch solche Alltagsbeobachtungen rauskriegen, an welchen Stellen nimmt denn jemand da einfach Einschränkungen hin. Mein drastisches Beispiel war im Krankenhaus jemand, da sage ich auch, wie ist die Luft? Ja, die ist gut. Und beim Treppensteigen, ja, mache ich ja nicht. Also das ist so ein ganz typischer Dialog, der zeigt, ja klar, ich verzichte einfach auf alles, was nicht mehr klappt und dann bin ich zufrieden mit dem, was noch geht. Und ja, es gibt Krankheiten, da ist das auch so. Also da weiß man auch, naja, du musst die Einschränkungen hinnehmen und gucken, wie kommst du damit klar. Nur bei Menschen mit Asthma hat man eigentlich das Ziel, dass die gar keine Einschränkung spüren, sondern dass die alles machen können, was sie wollen. Nur der erste Impuls eines Menschen ist eben, naja, was nicht mehr klappt, darauf verzichte ich einfach. Mhm.
Das hat ja auch mehrere Facetten. Also wenn wir das so aus der Kommunikationsebene sehen und wir sehen so ein Health-Belief-Modell, was wir anwenden können und das, was du jetzt gerade gesagt hast, ist typisch diese subjektive Anfälligkeit beziehungsweise subjektive Schweregrad. Also wie schätze ich meine Erkrankung selber ein als Patientin oder als Patient? Und da läuft ja dann schon häufig ganz viel falsch. Das liegt aber auch an uns Ärztinnen und Ärzten und an den Patienten und Patienten. Ne? Also deswegen, da müssen wir schon was machen. Und wenn wir dann die Nutzererwartung quasi einmal rumdrehen im Rahmen des Patientengesprächs und sagen, wissen Sie, Ihnen kann es noch viel besser gehen. Mhm. Beispielsweise letzte Woche hatte ich einen Patienten, der hatte zwar eine COPD, aber es war eins als gleich, ich sagte, naja, ich komme ja klar, gar keine Therapie drin, mehrere Exazerbationen in der Vergangenheit gehabt, dann hat er jetzt ein bisschen Ruhe, hat gesagt, ich brauche keinen Spray, ich komme ja klar. Und dann habe ich gesagt, naja, aber dann lass uns doch mal nur meine Lungenfunktion machen, wurde schon 10 Jahre her. Der hatte Werte alles um die 60%. Und habe ich gesagt, naja, wie sieht's denn aus? Und habe ich gesagt, ja, Sport mache ich gar nicht mehr so richtig, brauche ich ja auch nicht, ich komme ja zurecht. Und genau da müssen wir halt dann anknüpfen, dass wir diese Nutzererwartung dann erweitern und sagen, hey, wir können diese Barrieren, die Sie gerade haben, die können wir runterbrechen. Mhm. Und dann ist es wieder dieses Health-Belief-Modell, was wir haben, was die Patiententreue dann einfach verbessert.
Bedeutet aber auch, dass das Gespräch, und das höre ich jetzt gerade raus, mit den Betroffenen, ein ganz wichtiges Tool, ein ganz wichtiges Werkzeug in der Praxis ist. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass dann auch KollegInnen, die uns zuhören, sagen, ja, die zwei haben gut reden. Wie bringe ich das in meiner Praxis unter?
Um das mal aus der eigenen Biografie vorwegzuschicken, in der Uniklinik, wenn man dann so Befunde dem Oberarzt runterrasselte und erklärte, was da alles gefunden worden ist im Labor, in der Bildgebung und so weiter, sagte der, uns sind Sie denn auch mal zum Äußersten geschritten? Und dann wusste man, er meinte, haben Sie mal mit der Patientin geredet? Also es ist tatsächlich so, dass man manchmal betriebsblind nur auf Zahlen und irgendwelche Messwerte achtet. Das heißt, das Gespräch ist ein ganz, ganz elementarer Baustein. Für die Thematik Asthma gibt es ein wunderbares Werkzeug, das haben die Engländer erfunden, für die Hausarztpraxis. Das ist vom Royal College of Physicians, also tatsächlich ein ganz pragmatisches Modell. Die sagen, du musst doch nur 3 Fragen stellen. Frag, wie ist es in der Nacht? Frag, wie geht's Ihnen am Tag? Und frag, wie ist es bei Belastung? Gibt es da Einschränkungen? Und wenn man immer hört, keine Symptome, nachts schlafe ich gut, tagsüber geht's mir gut, ich habe keine Einschränkungen, dann ist das Gespräch auch zu Ende. Ich führe die Therapie fort und weiter geht's. Das heißt, es ist wirklich einfach. Und wenn jemand sagt, ja, stimmt schon, nachts wache ich manchmal auf, ja, beim Sport, ich mache nicht mehr das, was ich kann, dann lohnt es auch, da ein bisschen genauer hinzugucken. Das heißt, mit dieser Methode habe ich sehr schnell rausgefunden, wo weiß ich, es läuft und ich muss jetzt auch gar keine Zeit investieren. Und wo lohnt es sich, ein bisschen genauer zu gucken. Und die haben in Studien gezeigt, dass das Asthma-Management durch diese 3 einfachen Fragen nach der Nacht, nach dem Tag, nach Aktivitäten verbessert wird.
Wir haben ja im Vorgespräch auch drüber gesprochen, da haben Sie ja ganz provokant nochmal gesagt, ja, bei den 6 Minuten, die Sie zur Verfügung haben, wie sollen wir es denn einbauen? Ja. Und im Schnitt, glaube ich, unterbrechen wir Patientinnen und Patienten, wenn sie erzählen, nach 16 bis 23 Sekunden als Ärztinnen und Ärzte. Und es gibt einige Daten dazu, große Meta-Analysen, die gezeigt haben, dass wenn man eben die Patientinnen und Patienten ausreden lässt, dann reden die so 90 Sekunden, spätestens 90 Sekunden ist Schluss. Und dadurch verbessern wir sämtliche Faktoren. Also wir haben sonst so eine Non-Adherenz, sagt man dann, von zum Beispiel bei so chronischen Erkrankungen von bis zu 50%. Das heißt, 50% funktioniert es eben nicht. Und wenn wir diese 90 Sekunden investieren, dann haben wir die letzten 4,5 Minuten, wenn wir jetzt von 6 Minuten ausgehen, einen Patienten, der viel motivierter ist, der besser zuhört, die besser mitmachen und im Zweifel dann in Folgetermin viel seltener kommen. Das heißt, wir haben quasi einmal 6 Minuten gespart. Also all in ist es ein Win-Win. Dieses Ausreden lassen von Patientinnen und Patienten ist ein super Starter, um Zeit einzusparen.
Ganz, ganz spannender Betrachtungspunkt. Und es ist ja dieses Zuhören, aktive Zuhören. Und da kommen wir zu einem Punkt, und den haben Sie, Herr Dr. Diseo, eben schon angesprochen. Das Wort Shared Decision ist in vielen Leitlinien drin und soll gelebt werden. Ich merke aber aus meiner, ich wäre ja jetzt maximal Patient bei Ihnen, in meiner Perspektive finde ich das manchmal auch schwierig, weil Sie wissen ja beide viel mehr als ich über ein Erkrankungsbild, was es für Möglichkeiten gibt. Ich kann mir auch vorstellen, dass sich Betroffene mit diesem Shared Decision manchmal auch ein Stück weit überfordert fühlen. Also wie gehe ich damit um, respektive Sie in der Praxis?
Ich erzähle mal dazu erst eine Geschichte. Reden wir von der Uniklinik. Es gab eine Patientin, die hatte was an der Schilddrüse. Und es gab 2 Möglichkeiten. Man konnte das operieren. Dabei besteht die Gefahr, dass ein Nerv geschädigt wird und man wird heiser. Und man kann es behandeln mit einer Bestrahlung. Dabei kann es aber sein, und es war eine junge Frau, dass man diese sogenannten Basedow-Augen entwickelt. Das heißt, dass man für den Rest des Lebens sieht, dass da mal was an der Schilddrüse war. So, und dann hat sie hin und her überlegt und hat dann den Oberarzt gefragt, ja, was würden Sie mir denn raten? Er sagte, müssen Sie dabei entscheiden. Das war dessen Verständnis von Shared Decision Making, müssen Sie selber entscheiden. So, und dann kam eine Assistenzärztin und hat mit ihr 2 Minuten länger geredet. Was kam raus? Ihr größtes Hobby ist Singen. Damit war die Entscheidung klar. Bestrahlung. Weil nicht mehr singen zu können, wenn der Nerv mal geschädigt wird durch die OP, hat für den Rest des Lebens für diese Frau drastische Auswirkungen. Und die Bestrahlung zu machen, das heißt ja nicht, unter Garantie werden die Augen anders sein, sondern es ist halt, kann halt passieren. Aber wenn man diese beiden Nebenwirkungen, Heiserkeit und die Augen, dann abwägt, ist für sie die Heiserkeit das Schlimmere. Das ist Shared Decision Making. Dass man sagt, okay, jetzt haben wir mal ein bisschen genauer hingeguckt und jetzt hat man ihr auch eine Entscheidungshilfe gegeben. Ich glaube, das ist halt der Schlüssel zu dem Thema, diese Entscheidungshilfe. Denn wenn man Shared Decision Making so versteht, ich lege einfach alle Optionen auf den Tisch und jetzt soll der Betroffene oder die Betroffene selber sagen, was sie will, dann frage ich mich, wann hat der denn so viel Information, dass er wirklich das Gefühl hat und diese Entscheidung ist auch richtig. Eigentlich denkt er doch, und das kriege ich auch gespiegelt, der will doch nur, dass ich selber schuld bin. Ich soll das wählen und wenn es nicht klappt, war ich selber schuld. Also ist diese Entscheidungshilfe bei aber Darstellung der möglichen Optionen ein ganz guter Weg.
Ist übrigens ein Zungenbrecher, ne? Wenn man das mehrfach hinter der Nase hat, Decision-Making, das ist gar nicht so einfach. Geht wahrscheinlich bei nach zwei Glas Rotwein besser.
Gibt aber auch keine griffige deutsche Übersetzung, nee, oder? Geteilte Meinungsfindung.
Mach doch, was du willst. Mir ist egal.
Ich lerne ja immer ganz viel von dir, Justus. Und ich finde, was das angeht, was mir total auch geholfen hat, ist, jeder Mensch, der in die Praxis kommt, ist ja auch unterschiedlich. Es gibt Patientinnen und Patienten, die wollen alles diktiert bekommen, die brauchen vielleicht sogar eine Compliance eher, dass der Arzt oder die Ärztin sagt, dass wir dran sind, hey, pass auf, ich biete dir das einmal an und das merkt man relativ schnell. Ich glaube, jeder Arzt oder jede Ärztin, die ein bisschen Erfahrung hat, wenn man die Zeit hat und sich wirklich Mühe gibt, merkt man, okay, das ist jemand, der möchte von mir genau wissen, was habe ich zu tun und was habe ich zu lassen. Und dann kommt als nächster Patient und nächste Patientin kommt jemand, wo man wirklich merkt, okay, ich fordere dich jetzt mal, sag mir doch mal, was habe ich für Optionen und ich möchte das selber bestimmen. Und ich glaube, das ist eben auch die Kunst dann letztendlich in dieser gesprochenen Medizin, da so einen guten Pfad zu finden und beides anbieten zu können.
Ich kann da auch 2 Beispiele dazu geben, denn das ist, was du sagst, dieses, man muss ein bisschen ein Gefühl kriegen, wer sitzt vor einem. Man muss zum einen auch wissen, wie tick ich denn selber? Also, dass man auch so erkennt, gibt's da so einen bestimmten Typus, mit dem ich super gut kann und gibt's auch Leute, wo ich weiß, es ist herausfordernd, einfach weil die anders ticken als ich. Und ich kann mich aber vorher darauf einstellen und weiß, pass mal auf, jetzt versuchst du mal diese 6 Minuten im Gespräch das Bedürfnis auch zu erfüllen. Und wir haben da beispielsweise so Bilder, die sind dann aufgeteilt nach dem Freund, also jemand, der gerne auch andere mit ins Boot holt, einbezieht, der Macher, eher so einer, der vorangeht und alles alleine regelt, der Kreative, der immer links und rechts guckt und der Planer, der so sehr Zahlen, Daten, Fakten affin ist. Und jetzt sage ich mal ein Beispiel, ich gebe ein ganz neues Medikament für Ihre Krankheit. Da sagt der Kreative, oh, super, mein Arzt, immer die neueste Idee, super, wenn es was Neues gibt, der ist der Erste und ich will es auch haben. Der Planer sagt, bin ich jetzt hier Versuchskaninchen? Also das ist, für den kommt das total negativ, sowas zu sagen. Das heißt, wenn ich vorher weiß, wie tickt der, dann würde ich dem Planer sagen, dieses Medikament ist schon in sehr, sehr vielen Untersuchungen als wirklich gut verträglich und wirksam nachgewiesen worden. Oder der Freund und der Macher. Der Freund ist jemand, wo ich merke, vielleicht lässt man auch mal bei einer schwierigen Entscheidung die Ehefrau oder den Ehepartner mitkommen. Und der Macher, wenn der sagt, ja, was machen wir denn jetzt? Und ich sage, ja, wollen wir nicht nochmal einen Termin machen mit Ihrer Frau? Dann denkt er, sind Sie bescheuert? Ich sitze doch jetzt hier. Also man muss einfach vorher gucken, wie tickt der? Und dann kann man dem auch gerecht werden.
Du hast ja die Ehepartner und Ehepartnerin mit reingebracht. Finde ich auch übrigens spannend, wenn man das nochmal die Therapietreue überprüfen möchte. Das ist ja dieses Teach-Back-Methode. Also um sicherzugehen, dass wir jetzt auch hier die gleiche Sprache sprechen, wie würden Sie es denn Ihrer Ehefrau oder Ihrem Ehemann erklären? Können Sie mir das nochmal machen? Ich finde aber viel spannender, wir haben ja auch hier ein Experiment jetzt heute. Herr Schilfbauer, Sie sind ja quasi jetzt unser Patient. Thema Asthma. Ja. Einfach, dass man das mal greifbar hat, weil das ist ja super theoretisch hier. Ja. Wie wären Sie denn? Also was würden Sie sich denn wünschen in so einem Patientengespräch?
Das ist total spannend, dass Sie das fragen. Oh Gott, jetzt werde ich top nervös hier.
Das war mein einziges Ziel hier.
Machen Sie sich mal frei.
Ja, seien Sie froh, dass wir hier nur akustisch aufnehmen.
Auf Video klicken.
Tatsächlich ist das eine gute Frage, weil ich habe durch meine Arbeit eine gewisse gewisse Kompetenz in Anführungsstrichen, gewisses Wissen bringe ich mit. Das ist aber alles vorbei, wenn ich selber betroffen bin. Dann sitze ich da in der Praxis, ärgere mich häufig, wenn ich aus der Praxis rausgehe, dass ich gewisse Dinge nicht gesagt habe oder nicht gefragt habe, weil ich auf einmal sehr klein werde und ja darauf angewiesen bin, dass das Gegenüber mir sozusagen hilft. Und das finde ich ganz spannend, weil ich würde jederzeit in einem anderen Gespräch sagen, ja, da muss man nachfragen, da kann man sich im Vorfeld informieren und die Zeit müssen die sich dann nehmen. Erwische mich aber selber dabei, dass ich sehr so devot fast werde und sage so, ach so, ja, nee. Und ich musste eben schmunzeln, was das Asthma angeht. Ich habe sehr entspannt ein bisschen allergisches Asthma, aber das Ertragen, das trifft bei mir voll zu.
Auch spannend jetzt. Sie haben mir jetzt ja auch gesagt, ja, ich habe so ganz leicht allergisch. Also der klingt schon durch. Ja, ich akzeptiere das einfach, dass es so ist. Ne? Ja. Deswegen total spannend.
Heide. Und der Aspekt, den Sie jetzt gerade genannt haben, mit dem man wird so ein bisschen kleiner. Das gibt's wirklich auch in beide Richtungen. Also wenn Leute dann mit der Schwester, mit dem Bruder, mit dem Partner mitkommen, dann gibt's auch manchmal, dass das Gespräch dann an sich gezogen wird von der Begleitperson und man spürt aber, wie das den Betroffenen unangenehm ist. Es gibt natürlich auch das Setting, ich habe mal meine Frau mitgebracht und die denkt an die Fragen, die ich sonst immer vergesse. Merkt man ja, wunderbar eingespieltes Team, die haben sich genau abgesprochen, wie sie sowas gut machen. Es gibt aber auch das Gespräch, wo man merkt, der eine überrollt jetzt hier, sagen Sie ihm doch mal, das ist offen mit dem Rauchen und der soll das mal regelmäßig nehmen und das sagt ja auch immer, du musst dich mehr bewegen. Und dann muss man wirklich überlegen, ist das jetzt das beste Setting für die Person, die eigentlich beim Arzt ist? Also es hat Vor- und Nachteile.
Meine größte Schwäche in der Praxis ist, dass ich dieses Motivational Interviewing, ich kann das nicht. Wenn ich merke, dass der Patient oder die Patientin keine Motivation hat, dann versuche ich das auf Biegen und Brechen zu übertragen und zu sagen, verstehen Sie das denn nicht? Es hilft Ihnen. Bitte, wo ist die Motivation? Und das ist, glaube ich, auch wichtig im Rahmen der Adhärenz, dass man auch akzeptiert, dass Menschen das für sich vielleicht auch nicht so wollen. Dass sie sagen, hey, ich möchte aber kein Medikament nehmen. Das ist vollkommen okay. Und wir sind in der Rolle eigentlich eher zu sagen, hey, wir klären bestmöglich auf. Und im besten Fall hilft Ihnen einfach eine dauerhafte Therapie, Stichwort Asthma. Das macht Sinn. Aber wenn Sie das nicht wollen, ist es halt auch okay.
Ich kann ja jetzt spöttisch sagen, das ist ja alles ganz schön, jetzt haben die über Gespräche gesprochen und ist ja alles schön und gut, aber jetzt mal entre nous. Wichtig ist doch, dass die Leute die Medikamente nehmen, weil die können was, das sind potente Mittel und der Rest ist doch egal.
Ich war ja mal in der Uniklinik, habe ich glaube schon mal erzählt. Ja. Genau. So, und dann hatten wir eine relativ betagte Dame, ich glaube, die war über 80 und die hatte einen Diabetes und der war entgleist. Und dann haben wir hatten ja eine universitäre Endokrinologie, haben wir einen Endokrinologen geholt und gesagt, kannst du bitte gucken, dass der Zucker besser eingestellt wird. Dann kam der, hat uns das also aufgeschrieben, 3 verschiedene Insulinsorten mit jeweils einem anderen Spritzschema und mit irgendwelchen Tabellen. Und dann haben wir gedacht, das soll die jetzt machen. Das heißt, wenn ich es extra kompliziert mache, dann brauche ich mich nicht wundern, dass bei so einer Dame der Zucker immer wieder entgleist. Das heißt, ein Weg, Adhärenz zu fördern, ist auch ein möglichst simples und einfaches Regime hinzukriegen. Okay. Das geht beim Asthma los damit, wie ist denn dieses Gerät? Also womit inhaliere ich da eigentlich? Und ich selber, wenn ich es in die Hand halte, frage mich erstmal, ja, wo ist denn da das Mundstück? Dann wird es auch schwierig zu verlangen, dass jemand das regelmäßig macht. Und je einfacher, umso adhärenter.
Also die Therapieform natürlich, Medikation möglichst einfach und strikt zu halten. Und dann kann ich auch davon ausgehen, dass sie genommen wird. Was ist noch wichtig?
Ich glaube auch wieder das Sprechende mit den Patientinnen und Patienten, dass man einfach wirklich aufklärt und so einen Rahmen drum setzt. Warum brauchen sie das Medikament? Also was gewinnen wir durch das Medikament? Was verlieren wir, wenn sie das Medikament nicht nehmen? Und auch den Patientinnen und Patienten zeigen, es ist vollkommen okay, wenn wir das nicht machen. Ich drücke das nicht auf. Die Daten zeigen das aber knallhart. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, wenn man dem Patienten vermittelt. Wenn sie dauerhaft, eine dauerhafte Therapie ist ja sehr, sehr abschreckend für Patienten und Patienten, weil es ist ja einfacher, sage ich mal, das blaue Spray zu benutzen, wenn ich mal Probleme habe. Und es ist gar nicht so einfach, die Menschen zu knacken und zu sagen, wenn sie aber dauerhaft das einnehmen, gerade wenn wir über Cortison sprechen, da gehen die Patientinnen und Patienten an die Decke und sagen, nee, das Teufelszeug nehme ich nicht. Das ist ja Stresshormon, wenn die sich sogar ein bisschen informiert haben. Auf gar keinen Fall. Und da dann aufzuklären und zu sagen, das Cortison hilft ihnen. Das Cortison ist gut, dass wir diese Entzündung, die da entsteht, in den Griff bekommen, dauerhaft. Du erklärst das immer so schön, Justus, wenn ich mit dir irgendwas zusammen mache, machst du bestimmt auch gleich nochmal. Aber diese dauerhafte Therapie, deswegen habe ich einen Ball gut rübergeschoben, ne? Dass Justus das übernehmen kann. Aber ich glaube, das ist total wichtig, dass wir sagen, was können wir gewinnen, wenn wir dauerhaft therapieren? Was verlieren wir, wenn wir nicht dauerhaft therapieren? Und ganz klar dem Patienten oder Patientin, ich kann ihnen helfen, ich kann die Entscheidung auch abnehmen, aber sie müssen das nicht tun.
Jetzt bin ich natürlich gespannt, weil ich finde den Punkt, und dann sind wir wieder voll bei der Adhärenz, oder andersrum, ist diese Einsicht, dass Asthma eine chronische Erkrankung ist, ich eine Dauertherapie brauche, und da bin ich gleich gespannt, wie Sie mir das gut erklären als möglichen Patienten, ist diese Einsicht auch eine Säule dann bei der Adhärenz?
Also definitiv ist zu verstehen, was bewirkt dieses Medikament eigentlich. Also was ist denn meine Erwartung an den Effekt? Und das kann auch eben, nehmen wir mal Bluthochdruck, da spüre ich ja nichts. Das heißt, ich muss das nehmen jeden Morgen und gleichzeitig weiß ich, ich werde nie merken, wenn ich es vergesse. Mhm. Ich werde aber auch nicht merken, wenn ich es nehme. Witzigerweise ist sogar die Frage, ist eine Erkrankung symptomatisch und hilft das Medikament gegen Symptome, unbedeutend für die Adhärenz. Also auch ein Schmerzmittel hat nicht eine bessere Adhärenz als ein Blutdruckmittel, wenn ich nicht weiß, was es bewirken soll. Also wenn ich weiß, mein Blutdruckmedikament schützt mich vor Schlaganfällen, dann nehme ich das jeden Tag, weil ich jetzt nicht so Lust auf Schlaganfall habe. Wenn ich eben das nicht weiß und denke mir, der Arzt will ja, dass ich das nehme, das ist ein Grund für Non-Adhärenz. Jetzt probiere ich mal, ob es nicht auch ohne geht. Ne? Also dieses Verstehen, welchen Sinn hat das jetzt für mich persönlich, welchen Vorteil erhoffe ich mir davon, das verstärkt schon die Adhärenz. Zu dem Bild mit dem, ich rede mal von dem blauen Pümpchen. Wir stellen uns jetzt vor, Sie sehen jemand mit einem leichten allergischen Asthma, der am liebsten im Frühjahr das Land verlassen würde.
Ich weiß nicht, wen du meinst.
Und Sie hätten mir jetzt gerade gesagt, naja, ich nehme dann halt mein blaues Spray und dann geht's mir doch gut. Was soll ich jetzt eine Dauertherapie machen mit irgendeinem Cortisonpräparat? Und wir reden von Cortison halt von inhalativ, Mikrogramm dosiert, verglichen mit Tabletten, die halt in Milligramm dosiert werden, was 1000-mal mehr ist. Also wir sprechen jetzt über das inhalierbare Cortison. Denn wäre mein Bild, stellen Sie sich mal vor, Ihr Wagen bleibt liegen, weil der Tank leer ist. Das blaue Pümpchen wäre jetzt, Sie finden einen, der Ihr Auto anschiebt. Das heißt, ja, klar, für ein paar Minuten funktioniert das. Und das blaue Pümpchen macht für ungefähr 2 Stunden die Atemwege weiter. Das heißt, wenn Sie merken, die melden sich, haben Sie mit dem blauen Pümpchen eine kurze Zeit eine Linderung. Und so ist es auch, wenn jemand Ihr Auto anschiebt. Das rollt wieder. Ja, wunderbar. Sie wissen aber gleichzeitig, natürlich ist der Tank immer noch leer. Und natürlich wird dieser Mensch mich im Leben nicht jeden Morgen zur Arbeit schieben und abends nach Hause. Also Ihnen ist völlig klar, das ist gar keine Lösung des Problems. Und das inhalierbare Cortison heißt, Sie tanken. Und Ihr Auto fährt wieder, weil Sie das Problem gelöst haben, nämlich jetzt aufs Asthma bezogen, die Entzündung, die dem Ganzen zugrunde liegt. Und ich hatte letztens eine Mutter da, die sagte, naja gut, wenn es ihm ganz schlecht geht, kriegt er halt Cortisontabletten. Und der habe ich dann gesagt, naja, die Cortisontabletten wären in dem Bild, Ihr Auto bleibt liegen, weil der Tank leer ist. Dann rufen Sie bei einem Erdölkonzern an und sagen, schickt doch mal einen Tankwagen. Der kommt dann vorbeigefahren, stellt sich neben Ihr Auto, macht oben einen riesen Stutzen über Ihr Auto und kippt ungefähr 3000 Liter Benzin oder Diesel oder was auch immer auf Ihr Auto drauf. Dann haben Sie auch ein bisschen im Tank. Und es fährt wieder. Das ist die Cortisontablette. Gleichzeitig haben Sie eine riesen Sauerei veranstaltet, einen Umweltschaden und. Und das wäre eben auch die Cortisontablette. Das heißt, wir vermeiden die, wo es geht, weil wir ja mit dem inhalierbaren Cortison tanken können. Dann sagte die Mutter noch, naja, wenn er erkältet ist, kriegt er eben Antibiotikum. Mhm. Das ändert die Farbe des Schleims, aber es löst nicht das Problem, denn dieser Virusinfekt hat wieder das Asthma verschlimmert und das ändert das Antibiotikum nichts dran. Und in dem Bild mit dem Auto heißt das, Sie lackieren Ihr Auto neu. Ändert nichts am leeren Tank, macht nur die Farbe anders. Also man kann mit diesem Autobild wunderbar die ganzen Bausteine der Asthmatherapie abarbeiten.
Ich hoffe, das ist nicht urheberrechtlich geschützt. Nein, und die Zuhörenden dürfen das nutzen.
Und das ist der Unterschied zwischen Facharzt und Hausarzt. Nein, Quatsch.
Ja, aber es ist super plastisch und ich hoffe, dass die Zuhörenden auch sagen, Mensch, was für eine schöne Idee. Es gibt bestimmt auch KollegInnen, die schon passende Bilder haben, aber das funktioniert ja auf allen Ebenen. Ja. Jetzt haben Sie gerade gesagt, Herr Alsleben, dass der Unterschied zwischen Hausarzt und Facharzt. Wer ist denn bei den Asthmatikern, hat denn den Hut auf in der Adhärenz? Kann man das sagen? Ist das die allgemeinmedizinische Praxis oder ist es die fachärztliche Praxis oder sind es alle?
Nee, also man muss ja schon mal sagen, wir als Hausärztinnen und Hausärzte sind ja der Nabel der Welt. Also das heißt, wir machen natürlich alles und können noch alles. Also das müssen wir einmal festhalten. Ne? Ich muss jetzt einmal alle Hausärztinnen und Hausärzte, die zuhören, wir machen das alles super. Nein, Spaß beiseite. Also diese Interdisziplinarität, die wir wollen, die wir brauchen, das ist, glaube ich, die Lösung. Also ich glaube schon, dass wir in der Hausarztpraxis den Hut aufhaben und zum Beispiel sowas wie ein Asthma diagnostizieren können. Ich fühle mich immer persönlich damit sicher, einen Patienten zum Beispiel vielleicht schon mal anzutherapieren, einen Patienten zu diagnostizieren und zu sagen, aber wissen Sie was, wir drehen nochmal die Ehrenrunde über die Pneumologin oder den Pneumologen. Dass wir einfach da nochmal ganz sicher gehen. Da gibt es so ein paar Fallstricke. Ich meine, wenn wir den mit Cortison behandeln, dann ist das ein bisschen schwieriger, dann aufzudröseln, dann hinten raus, korrigiere mich. Aber auch dafür findet man einfache Lösungen und die Patientinnen und Patienten haben schon mal eine Hilfestellung. Gleiches ist es, wenn wir COPDisten haben, keine Asthmatiker, ist genau das Gleiche. Die Patientinnen und Patienten können wir schon anbehandeln. Wir können Therapien einleiten, wir können die Therapien betreuen. Wir müssen keine Angst vor Regressen oder sonst irgendwas haben. Also das glaube ich schon und ich glaube, da muten wir uns noch zu wenig zu. Dennoch ist es super, super wichtig, dass wir die Fachärztinnen und Fachärzte mit ins Boot holen. Weil im Zweifel, wenn ich mal nicht mehr weiter weiß oder es irgendwie doch unklar ist, ich tue mich damit persönlich schwer, obwohl ich viel, und ich meine, ich habe Justus ja quasi immer mal, dass ich mal fragen kann, auch auf dem kurzen Dienstweg. Und trotzdem fühle ich mich bei manchen Patienten immer noch mal unsicher. Und dann bin ich total dankbar, wenn ich die rüberschicken kann. Also deswegen, ich glaube, die Mischung macht's.
Aus der Sicht des Gebietsarzt, ne? Der Pneumologe ist ein Gebietsarzt, Facharzt sind die Hausärzte nämlich auch. Die sind Fachärzte für Allgemeinmedizin, Internisten und so weiter. Ist im Grunde Wunschkonzert. Das bedeutet, wenn jetzt zum Beispiel jemand in der Hausarztpraxis sagt, naja, mein Schwerpunkt war immer die Diabetologie und die Kardiologie, dann schickt er mir eher die Patienten, weil er sagt, dann kümmer du dich mal darum. Mach du mal lieber diese COPD-Therapie, mach du die Asthmatherapie. Ich begleite das einfach hausärztlich, aber im Prinzip ist er bei dir. Es gibt aber auch die, die sagen, ja, Asthma und COPD, das ist eigentlich mein normaler Alltag. Einmal im Jahr kannst du mal bitte gucken, wie die Lungenfunktion ist, dass ich einmal saubere Werte habe, aber sonst steuere ich das schon selber. Und alles dazwischen, ich wirklich würde sagen, Wunschkonzert, das entscheidet die Hausärztin, der Hausarzt, je nachdem, wie sie selber ausgerichtet ist. Und manchmal ist es auch einfach so, einmal im Jahr zum Pneumologen und vielleicht dann mal mit einer gezielten Fragestellung. Und die anderen sagen, nee, lieber jedes Quartal, das soll vorrangig dargesteuert werden. Und alles ist in Ordnung.
Ich glaube, dieser Graubereich ist aber auch wichtig, weil wir das, was wir jetzt nicht erwähnt haben, ist die, die sich vielleicht viel zutrauen, die aber gar nicht richtig wissen, wie man es macht. Ne? Vielleicht auch, also gar nicht böswillig, aber man meint, ja, das mit Asthma und COPD habe ich ja auch mal gelernt. Beispielsweise in der Klinik hatten wir auch ein paar Patientinnen und Patienten, die habe ich auf der Inneren mitbetreut. Wir haben ja auch eine kleine Pneumologie gehabt oder sowas. Und da hat sich ja total viel getan. Die Leitlinien ändern sich ständig, die Therapien ändern sich ständig, die Präparate entwickeln sich weiter. Und ich glaube, das ist aber ganz wichtig, wenn man als Hausarzt oder Hausärztin die Entscheidung trifft, ich betreue da was selber mit, dass man sich dann auch wirklich einfach informiert und dass man sich weiterbildet und im Zweifel auch, sage ich mal, einen guten Pneumologen als guten Kontakt auf einen kurzen Dienstweg ranholt. Ne? Justus, ich frage dich immer mal gerne Sachen und nochmal, ich kann es jedem nur empfehlen, bildet euch weiter oder bilden Sie sich weiter, weil ich glaube, im letzten Jahr habe ich einen Wissenszuwachs allein durch die ganzen Fortbildungen, die ich irgendwie besucht habe, die Kongresse, von 200% gehabt und das kommt dann wieder den Patientinnen und Patienten zugute.
Und schließt doch ein bisschen den Kreis, was Sie nämlich eingangs gesagt haben, was die Adhärenz betrifft. Auch die Behandelnden müssen ja Bescheid wissen und dann auch wissen, wann frage ich die Kolleginnen und Kollegen in der Gebietspraxis, wieder was gelernt, und hol mir da den Rat.
Man könnte jetzt auch sagen, naja, der Pneumologe will vielleicht gar nicht, dass der Hausarzt das alles selber kann. Der sagt vielleicht, naja, so ich sag mal im Stichwort Herrschaftswissen, wenn ich dem zu viel Kompetenz gebe, dann macht er mich ja überflüssig. Es ist de facto exakt andersrum. Wenn ich es schaffe, dass ein Hausarzt, eine Hausärztin sagt, Mensch, ich kenne mich eigentlich ganz gut damit aus und ich habe eben über Fortbildung, über solche Sachen wie so Podcasts, habe ich eigentlich schon ein ganz gutes Gespür. Umso häufiger sieht er das, umso häufiger sagt der Mensch COPD, kommen Sie mal her, das mache ich auch und dann schickt er mir schon die Leute. Also es ist eigentlich eher ein Wachstum dadurch, dass jemand viel mehr Spaß hat, Asthma und COPD selber zu behandeln und dann viel häufiger mit dem Thema sich auseinandersetzt und dann fallen dem schon die Sachen auf, wo er sagt, ach guck mal, das schicke ich mal zum Pneumologen, als wenn ich ihm das Gefühl vermittle, das ist alles unglaublich schwierig, das kann keiner außer uns und derjenige denkt, am liebsten halte ich das nicht da ganz raus. Die andere Strategie ist die bessere.
Und Thema Spaß, das ist ja auch genau das, gerade wenn es so Mischformen sind und man sich wirklich nicht sicher ist, ist das jetzt eher ein Asthma oder ist das eher eine COPD? Und wenn man so die einfachen Dinge auseinanderhalten kann, Asthma und COPD, bei den klaren Patientinnen und Patienten, macht es auch richtig Spaß, diese Mischform dann gemeinsam mit dem Gebietsarzt, also dann auseinander zu klamüsern und zu sagen, ach, guck mal, ich hätte jetzt eher gesagt, das ist vielleicht doch mehr COPD-Komponente. Und dann geht's richtig spannend in die Therapie rein. Was hilft dann? Und das ist dann echt cool.
Ist das auch ein Antrieb, weil Sie haben es gerade gesagt, mehr Wissen zu haben? Sie beide sind ja sehr aktiv im Bereich Podcast, im Bereich Social Media, also sowohl in Richtung Laien als aber auch in Richtung KollegInnen. Ist sowas der Antrieb dahinter?
Wenn ich jetzt meine Persona, ne, ich habe ja so einen Test auch mal gemacht und guck, wie bin ich gestrickt, da kommt halt wirklich raus, der größte Ausschlag ist beim Motivator. Und das heißt tatsächlich die Idee, dass man andere für etwas begeistert und die, also ich gebe mal ein völlig anderes Beispiel. Arzthelferin sagt letztes Jahr, ach ja, ich habe jetzt 5 Tage frei, aber so richtig, was ich damit machen soll, weiß ich gar nicht. Ich wollte vielleicht in irgendeine Stadt fahren. Ich sag, warum nicht Wien? Ja, Wien. Und dann habe ich gesagt, ja, Wien hat das, ist nur eine Flugstunde, ist eine total entspannte Stadt, man muss keine Fremdsprache können. Ja, ich bin schon überzeugt. Am nächsten Tag, ja, ich habe gebucht. Das finde ich so toll, dass jemand so einen Rat wirklich annimmt. Und das ist mir einfach spontan nur auch nur eingefallen, Wien. Und dann habe ich ihr noch ein paar Sachen erzählt, wo man unbedingt hingehen kann. Und am Ende war das so, ich dachte, ja, guck mal, die hat dir zugehört, die hat dir geglaubt und die hat mit deinem Rat was anfangen können. Und das befriedigt wirklich, ne? Und das ist dieser Motivator in mir, der denkt, ja, wenn andere Leute für sich sagen, Mensch, das hat mir, was sie mir da am Samstag bei dem Vortrag erzählt haben, da habe ich Montag in der Praxis schon was mit anfangen können. Dann war es ein guter Vortrag.
1:1 ist es bei mir auch. Du richtest ja auch häufig das Wort an Patientinnen und Patienten, Followerinnen, wie man das auch immer nennen mag. Und es gibt nichts Schöneres, als auch wenn ich nicht direkt medizinisch beraten darf, das dürfen wir ja nicht, trotzdem mal so ein paar Hinweise zu geben und dann sagen die, ich bin zum Hausarzt oder zur Hausärztin gegangen und das ist aufgefallen und tausend Dank, richtig cool. Da geht's mir gar nicht ums Danke, sondern mir geht's darum, dass es, wow, man kann da echt was bewegen. Und wenn dann so ein Video, wir haben teilweise, ich weiß gar nicht, das größte Video hat mal 10 Millionen Views gemacht. Wow. Ne? Und das ist so cool, weil du einfach so viele Menschen erreichst, dass da irgendwas passiert im Kopf. Und selbst wenn die dann in die Praxis kommen und sagen, Mensch, ich habe das so ähnlich, habe ich das auch gehabt. Und da dann irgendwie zum Beispiel eine Therapie angestoßen, das ist genial.
Wir haben jetzt wirklich, und das finde ich total spannend, ich bin in das Gespräch gestartet und dachte, ich hätte eine Ahnung, wo es hingeht. Und dann finde ich es total spannend, wie viele Türen noch aufgegangen sind. Und wir sind immer noch beim Thema Adhärenz. Also das finde ich eben wahnsinnig spannend. Wenn Sie sich jetzt festlegen müssten, so auf ein zentrales Takeaway für unsere Zuhörenden, was wäre das? Fangen wir beim Pneumologen an.
Ich würde als zentrales Takeaway geben, Ärztinnen, Ärzte und Patientinnen, Patienten haben oft eine unterschiedliche Sicht auf dasselbe Ding. Das heißt, der eine sagt, das Asthma, wenn ich das behandle, ist mein Ziel Beschwerdefreiheit und dafür gebe ich immer mehr Medikamente, bis ich das Ziel erreicht habe. Der Betroffene sagt, na, beim Asthma, wenn es mir gut geht, heißt das, ich brauche keine Medikamente. Und diese beiden Blicke zusammenzubringen, zu sagen, lass uns doch mal überlegen, was ist unser gemeinsames Ziel? Der Arzt will nicht möglichst viele Medikamente verschreiben, der Patient will wahrscheinlich auch nicht eigentlich nur möglichst wenig nehmen, sondern eigentlich ist das Ziel Beschwerdefreiheit, wie kann man das erreichen? Und wenn man das gemeinsame Ziel verfolgt, dann merkt man auch, dass die Medikamente ein guter Weg dahin sind und natürlich auch andere Maßnahmen, Impfungen, Lungensport, Reha, das haben wir jetzt gar nicht so genannt, aber also alles, was dazu dient, die Beschwerdefreiheit zu erreichen, ist eine gute Idee. Und dieses gemeinsame Ziel zu haben, würde ich auch so mit dem Begriff Shared Decision Making verbinden. Gleichzeitig darf sehr wohl von ärztlicher Seite ein guter Rat kommen, was denn so die Option wäre, die man empfiehlt, dass man jemanden nicht alleine lässt damit.
Versuchen Sie einfach mal, dem Patienten oder der Patientin zuzuhören. Es ist so schwierig, das auszuhalten. Und wenn es nur 60 Sekunden sind, dem Patienten oder die Patientin ausreden zu lassen, das gibt eine ganz andere Behandlungsbasis. Die fühlen sich alle abgeholt. Die sagen, ich habe Stunden erzählen können. Wenn es nur 60 Sekunden sind, der hat mich gar nicht unterbrochen. Und das öffnet ganz neue Türen. Und was ich immer spannend finde, wo ich mich immer ertappe, von den eigenen Mustern mal wegzukommen und sich in die andere Person hinein zu versetzen und sich zu überlegen, wen habe ich da vor mir sitzen und wie kriege ich den motiviert oder die motiviert, meine Therapie, die ich ja an den Mann oder an die Frau bekommen möchte, umzusetzen. Braucht er viel an die Hand? Braucht er viel Freiheit? Braucht sie vielleicht, weiß ich nicht, noch mehr Erklärung, mehr Informationen? Und das kostet nicht viel Zeit, Stichwort 6 Minuten, und wir kriegen eine ganz andere Adhärenz. Wie gesagt, 50% sonst nicht. Wahnsinn, das ist ausprobieren.
Einen Gedanken habe ich noch, denn wenn wir über Adhärenz reden, finde ich, man kann auch einmal sagen, was ist denn so ein realistisches Ziel?
Ja.
Realistisch ist, 80%. Das heißt, wenn ich eine Dosierung habe und sage, jemand schafft es in dem Zeitraum, den das Medikament abdecken soll, 80% dieser Dosierung auch anzuwenden, dann ist das eine gute Adherenz. Das heißt, wenn ich selber merke als Betroffener, ich habe nicht 100% geschafft, es ist vollkommen in Ordnung, wenn ich 80% geschafft habe. Ich darf auch mal wegen einer Erkältung, wegen, ach, ich habe vergessen bei der Übernachtung was mitzunehmen. Das ist vollkommen normal. Ich bin mit meinen 80% sehr gut. Und das heißt eben auch für Ärztinnen und Ärzte, ich erwarte nicht, dass jemand 100% apodiktisch jede Tablette um dieselbe Uhrzeit an dem Tag nimmt. Sondern wenn der 80% schafft, ist das jemand, der es wirklich richtig gut macht. Dass man da auch so, ich sag mal, ein bisschen Entspannung reinbringt nach dem Motto, entweder ganz oder gar nicht. Sondern 80% ist hervorragend.
Ich spüre hier aber im Raum 100% Leidenschaft und Energie und kann das nur so jetzt hier durchs Mikro teilen und habe das Gefühl, das kann auch richtig Spaß machen, sich auf diesen Weg mit den Betroffenen zu begeben, zu schauen, wo kommt man da an, und es lohnt sich, das nehme ich auch mit und sage vielen Dank für diese Leidenschaft, für diese tolle Energie hier beim Podcast.
Vielen Dank.
Wir haben zu danken.
Das war Ausgabe 4 rund um den Themenschwerpunkt Asthma. Freuen Sie sich auf die nächste und dann letzte Folge im Rahmen unseres Schwerpunkts. In dieser habe ich mit Doktorin Maren Schumann und Professor Marek Lomatsch über Remission als Therapieziel gesprochen. Ich freue mich, wenn wir uns wiederhören.